Viele schätzen das Buch der Sprüche, weil es kluge Lebensweisheiten und praktische Ratschläge für den Alltag enthält. Doch wer etwas tiefer hinschaut, merkt, dass es eine entscheidende Frage gibt: Geht es Gott nur darum, dass wir uns zu moralisch tadellosen Menschen entwickeln, oder möchte er etwas viel Tieferes in uns wirken? Zwischen 1. Mose und der Offenbarung entfaltet Gott Schritt für Schritt seine Offenbarung, und mitten in dieser großen Linie stehen die Sprüche mit ihrem besonderen Charakter. Die Art, wie wir dieses Buch lesen, entscheidet darüber, ob es uns nur zu religiöser Selbstkultur führt oder ob wir durch den Geist Gottes echte Lebensversorgung empfangen. Sprüche im Strom der göttlichen Offenbarung verstehen. Die Sprüche stehen nicht für sich allein im Regal der biblischen Bücher, sondern sind in einen großen Strom der Offenbarung eingebettet. Von der Erschaffung des Menschen im Bild Gottes in 1. Mose bis zum Herabkommen des neuen Jerusalem in der Offenbarung verfolgt Gott ein einziges Anliegen: Er will sich selbst mit seinem Wesen in den Menschen hineingeben und sich ein Gegenüber und eine Wohnung gewinnen. Auf diesem Weg benutzt er unterschiedliche Mittel: Geschichtserzählung, Gesetz, Opferdienst, Prophetenworte, Evangelien, Briefe, Lieder und Weisheitssprüche. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn wir die Sprüche aufnehmen, stehen wir also mitten in diesem langen Atemzug Gottes, nicht in einem Nebenraum bloßer Lebensklugheit. Die göttliche Offenbarung in der Heiligen Schrift entfaltet sich stufenweise. Sie beginnt mit der Erschaffung des Menschen im Bild Gottes im 1. Kapitel von 1. Mose, setzt sich durch viele Vorgänge sowohl im Alten als auch im Neuen Testament fort und reicht bis zur Vollendung des neuen Jerusalem in den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung. Gerade im Alten Testament bilden die fünf Lehr- und Liederbücher eine innere Einheit. Hiob stellt die Frage nach Gottes Ziel mit dem Menschen und entlarvt die Begrenztheit bloßer moralischer Vollkommenheit. Die Psalmen öffnen das Herz in Lob, Klage und Anbetung. Die Sprüche konzentrieren sich auf Weisheit im täglichen Umgang, auf Charakterbildung und Verhalten. Der Prediger zeigt die Nichtigkeit alles dessen, was sich nur unter der Sonne abspielt. Das Hohelied schließlich führt zu Christus, als der persönlichen, liebenden Erfüllung des menschlichen Herzens. In diesem Geflecht erhalten die Sprüche ihre besondere Farbe, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte. Sie dienen dazu, das Leben eines Menschen so zu ordnen, dass seine Wege mit Gottes Eigenschaften wie Liebe, Licht, Heiligkeit und Gerechtigkeit übereinstimmen. Doch sie sind nicht das Ziel, sondern ein Glied in einer Kette, die weiterführt, von der Formung des Charakters hin zur Begegnung mit Gott selbst in Christus. Wer die Sprüche in diesem Zusammenhang liest, kann sie dankbar als Hilfe zur Ausrichtung des Lebens an Gottes Wesen empfangen und zugleich erwarten, dass sie ihn über sich selbst hinaus zu dem einen führen, in dem alle Weisheit und alle Erfüllung zusammengedrängt ist. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte. So werden die Sprüche zu Wegweisern, nicht zu einer Endstation. Sie ordnen unser Verhalten, schärfen unseren Blick für das, was Gott gefällt, und öffnen zugleich einen Horizont, der über jede gelungene Lebensführung hinausweist, hin zu dem, der unsere Weisheit ist und der in uns wohnen will. Menschliche Selbstkultivierung oder Leben im Geist. Die Sprüche besitzen eine große Anziehungskraft für Menschen, die nach moralischer Klarheit und innerer Disziplin verlangen. Sie sammeln Beobachtungen darüber, was dem Leben gelingt oder misslingt, und können einem entschlossenen Charakter helfen, ein beeindruckend geordnetes Dasein zu führen. Wer ein waches Gewissen hat und seine hellen Tugenden pflegen möchte, findet hier reiches Material. Doch die Geschichte Hiobs lässt ahnen, dass solche Vollkommenheit noch nicht Gottes letztes Wort ist. Hiob war integer, gottesfürchtig und untadelig, und dennoch führte Gott ihn an einen Punkt, an dem diese Integrität zerbrach. Am Ende bekannte er: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nicht seine Tugend, sondern Gott selbst wurde ihm zur eigentlichen Vollendung. Wenn du ein ethischer Mensch mit klarem Verstand bist und den Wunsch hast, als wahrhaft sittlicher Mensch vollkommen zu sein, wird dir dieses Buch gewiss helfen, in deinem Streben nach Vollkommenheit Erfolg zu haben. Es hilft dir jedoch nur dabei, dich selbst zu kultivieren, das heißt, die menschliche, helle Tugend zu entfalten, die Gott dem Menschen gemäß seinen Eigenschaften geschaffen hat, das heißt gemäß dem, was er ist. Es hilft dir aber nicht, ein Mensch zu sein, der in seinem Geist gemäß dem Geist Gottes lebt, der in dir wohnt, zur Verwirklichung von Gottes ewiger Ökonomie, nämlich um den Leib Christi hervorzubringen und aufzubauen, der als Herzenswunsch und Endziel Gottes im neuen Jerusalem seine Vollendung findet. Darin liegt eine stille Warnung für das Lesen der Sprüche. Wer sie wie ein zusätzliches Gesetzbuch behandelt, kann leicht an der Oberfläche von Regeln, Verhaltensmustern und Erfolgsrezepten stehen bleiben. Die Sprüche vermögen dann zwar, das Äußere zu polieren, aber sie öffnen nicht notwendig den inneren Menschen für Gemeinschaft mit Gott. Das Neue Testament zeigt ein anderes Ziel: Gott sucht Menschen, die in ihrem Geist leben, vom Geist Gottes erfüllt sind und so den Leib Christi aufbauen. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo die Sprüche im Licht dieses Evangeliums gelesen werden, verlieren sie den Charakter eines Trainingsprogramms zur Selbstoptimierung. Sie werden zu kurzen, scharfen Spiegeln, in denen Christus uns unsere Motive zeigt, zu Samen, durch die der Geist Gottes in uns wirkt, und zu Hilfen, damit unser Charakter ein transparentes Gefäß für sein Leben wird. So wird aus Selbstkultivierung ein Leben im Geist, das nicht um die eigene Vollkommenheit kreist, sondern Raum schafft, damit Christus in uns Gestalt gewinnt und durch uns anderen zur Lebensversorgung wird. Weisheit und Charakter bleiben in dieser Sichtweise keineswegs nebensächlich. Aber sie werden von ihrem Podest als letzte Ziele heruntergenommen und in den Dienst eines größeren Ganzen gestellt. Sie sollen dem Leben Christi in uns eine tragfähige Form geben. Wo Verhaltensregeln, Selbstdisziplin und Tugendpflege an den Geist Gottes übergeben werden, beginnt eine andere Art von Veränderung, nicht erzwungen von außen, sondern genährt von innen her. Dann werden auch die Sprüche zu Wegweisern in einem Lebensstil, der nicht unsere Leistung ausstellt, sondern leise auf den Geist hinweist, der in uns wohnt und für Gottes ewige Absicht wirkt. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. So kann das Lesen der Sprüche zu einer stillen Schule des Geistes werden, die Weisheit der Verse bleibt, aber sie steht nicht mehr im Dienst unseres Selbstbildes, sondern öffnet uns für das Wirken Gottes, der uns von innen her umgestalten und in ein Leben hineinführen will, das ihn offenbart und den Leib Christi stärkt. Sprüche als Atem Gottes empfangen, eine neutestamentliche Haltung. Für neutestamentliche Gläubige ist der entscheidende Schlüssel zum Verständnis der Sprüche ihre Herkunft, sie gehören zur Heiligen Schrift und sind daher Gott gehaucht. In ihnen atmet Gott gleichsam sein Leben aus. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn wir die Sprüche nur mit analytischem Verstand lesen, bleiben sie leicht auf der Ebene kluger Lebensregeln. Wenn wir sie dagegen als von Gott gehauchte Worte aufnehmen, werden sie zu einer Form der Lebensversorgung. Der Geist, der sie eingegeben hat, will durch sie in unserem inneren Menschen wirken. Er ist der Geist, und wir beten ihn an und haben in unserem Geist Gemeinschaft mit ihm. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das Wort, das der Herr zu uns gesprochen hat, sollte für uns Geist und Leben werden. Die neutestamentliche Offenbarung hilft, diesen Vorgang genauer zu sehen. Gott hat seinen Geist in unser Inneres gelegt, und das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dieser Geist wirkt nicht äußerlich als Katalog von Forderungen, sondern als innere Gesetzmäßigkeit des Lebens. Wenn ein Spruch unser Denken erreicht und wir ihn im Gebet vor Gott bewegen, beginnt dieses innere Gesetz zu arbeiten, leise korrigierend, tröstend, klärend. Manchmal genügt ein einziger Vers, den wir im Herzen wiederholen, um einen festgefahrenen Gedanken zu lösen oder eine verborgene Haltung ans Licht zu bringen. Und werdet nicht betrunken mit Wein, in dem Zügellosigkeit ist, sondern werdet im Geist erfüllt, indem ihr zueinander sprecht in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Wo die Sprüche so im Geist aufgenommen werden, verlieren sie den Eindruck trockener Sentenzen und werden zu kurzen, dichten Orten der Begegnung mit dem lebendigen Herrn. Auf diese Weise verändern sich auch Wirkung und Frucht des Sprüchelesens. Statt uns nur zu besseren Strategen des eigenen Lebens zu machen, dienen die Verse dazu, unser Inneres für Christus zu weiten. Sie nähren den verborgenen Menschen des Herzens, schärfen unser geistliches Urteilsvermögen und richten unseren Blick weg von uns selbst hin auf Gottes Absicht mit seinem Leib. Aus der Weisheit, die wir so empfangen, entsteht nicht Überlegenheit, sondern ein stiller Dienst. Wir werden fähiger, anderen in Sanftmut zu raten, in Geduld zuzuhören und in Liebe zu sprechen. So werden die Sprüche zu einem Werkzeug, durch das der Geist uns formt und durch uns den Leib Christi aufbaut, unauffällig, aber nachhaltig. Wer die Sprüche so liest, entdeckt nach und nach eine andere Art von Gewinn. Nicht das Gefühl, alles besser im Griff zu haben, bleibt, sondern die Erfahrung, innerlich berührt, ermahnt und getröstet worden zu sein. Der Blick auf Christus wird klarer, die Bindung an ihn fester. Und mitten im Alltag, der von kleinen Entscheidungen, Worten und Reaktionen geprägt ist, wirkt dieser Geist des Lebens weiter und lässt die Weisheit Gottes Gestalt annehmen, zuerst in uns, dann auch durch uns für andere. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Sprüche werden dann nicht zu einer Sammlung harter Forderungen, sondern zu einem stillen Atem Gottes in unser Herz. Sie führen näher an Christus heran, stärken den inneren Menschen und machen empfänglich für das Wirken des Geistes, der Freiheit, Weisheit und Liebe in uns wachsen lässt, zum Aufbau des Leibes Christi. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns durch die ganze Heilige Schrift hindurch zu dir selbst führen willst und nicht nur zu einer besseren Version unserer eigenen Moral. Öffne unser Herz und unseren Geist, wenn wir die Sprüche lesen, damit wir deine Stimme hören, deinen Atem aufnehmen und mit deinem Leben innerlich gestärkt werden. Bewahre uns davor, uns in bloßer Selbstkultivierung zu verlieren, und ziehe uns tiefer in die Gemeinschaft mit dir, damit dein Geist unsere Gedanken, unsere Worte und unser Verhalten prägen kann. Lass dein Wort in uns wohnen, uns trösten, korrigieren und ausrüsten, so dass unser Leben ein Ausdruck deiner Liebe, deines Lichts und deiner Heiligkeit wird und du im Leib Christi mehr Raum gewinnst. Erneuere unsere Hoffnung, dass du dein gutes Werk in uns vollenden wirst, bis wir dich im himmlischen Jerusalem vollkommen schauen. Amen.